Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Zu hören auf Radio 1. Zu sehen auf radio1.de. Der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann.
Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Dankeschön, wie lieb von euch. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Jede Energie ist willkommen. Denn, Dankeschön, denn dies ist ja heute die letzte reguläre Sendung, die noch eine feinsinnige Dramaturgie hat. Hier ist alles noch geordnet. Morgen läuft es dann ganz anders. Morgen warten wir ab 21 Uhr auf alle Bärengewinner und hoffen, dass sie alle auch vorbeikommen. Also morgen gibt es keine Dramaturgie, außer die des Sieges und des Triumphes. Heute aber eben noch inhaltlich richtig schöne Arbeit, wie immer. Also bis 0 Uhr haben wir tolle Gäste hier, wunderbare Filmemacher und Macherinnen. Freuen Sie sich zum Beispiel auf Aileen Tetzel, die allerdings in diesem Jahr in der Jury ist, nämlich in der Jury für Amnesty International. Wunderbare junge Schauspielerin, die ja mit Alemannia eigentlich so ihren Durchbruch hatte. Und das war hier auf der Berlinale. So wie übrigens auch in diesem Film ein Mann zu sehen war, der heute unser Gastkritiker ist. Und da freuen wir uns ganz besonders. Er ist in so vielen Filmen zu sehen gewesen. Gegen die Wand zum Beispiel. Aber auch, er war, kann man jetzt spoilern, der Film lief ja schon, der Strippenzieher im letzten RBB-Tatort. Der Mann, wo alle Macht wirklich zusammen lief. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gastkritiker ist. Tim Safey ist heute da. Und gleich wird er seine ersten Kritiken hier abliefern. Hallo und herzlich willkommen auch den Hörern vom Nordwestradio. Den Leuten, die uns zusehen auf Arte im Stream und auf dem Stream der Berliner Morgenpost. Bis 0 Uhr haben wir einen tollen Abend zusammen. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen hier zum Berlinale Night Talk. Die letzte Ausgabe, Dankeschön, die letzte Ausgabe vor der großen Preisverleihung. Morgen immer wahnsinnig schnell die Zeit hier vergeht und ich darf an der Stelle nochmal ganz herzlich unseren Gastkritiker begrüßen. Das ist wirklich ein Phänomen, dieser Mann. Also er war in wahnsinnig vielen Filmen zu sehen und manchmal sind es auch nur kleine Rollen, aber dahinter lässt er dann eben so einen richtigen Abdruck in dem Film. Also man vergisst das nicht, was er da gespielt hat. Er spricht 5 Sprachen fließend und inzwischen sind es vielleicht auch 6 oder 7, hat wirklich eine sprachliche große Begabung, genauso als Schauspieler. Und er hat viele sehr interessante Facetten. Er ist zum Beispiel als Münchner auch Mitglied des Vereins Bayern München, nicht wahr? Und er hatte deshalb am Mittwoch wahrscheinlich ein ganz, kann man in Berlin sagen, nein, ist gar kein Problem. Da gibt es Leute, die haben am Mittwoch sich genauso gefreut wie du wahrscheinlich.
Ja, ich war bei einem Dinner eingeladen und habe dann heimlich Abend noch, während dann die Reden geschwungen wurden, habe ich dann so das Spiel noch verfolgt und zwischendrin so, yes! Und die Leute haben sich umgedreht, aber ich musste mir das natürlich angucken. Das war natürlich sehr schön.
Es war erhebend. Entfesselt waren sie geradezu, wie man ja so schön sagt, in die Bayern. Fing erstmal anders an, ne? Aber dann plötzlich ging es richtig los. Und man muss sie irgendwie locken, man muss sie ärgern. Ne?
Aber so ist es doch oft schöner. Ich finde es schade, wenn man nach einer ersten Halbzeit schon irgendwie 4-0 führt. Dann, und so lebt man das viel mehr. Ich weiß, schlimm, was für Probleme die Bayern-Fans haben.
Nein, das sind Luxusprobleme natürlich. Ja, aber da soll man auch mal drüber reden, aber natürlich.
Es war halt aufgrund der Tatsache, dass alle von der Bayern-Krise sprachen, war das halt die schöne Antwort. Und das, ja, ich strahle jetzt auf jeden Fall eine Woche mindestens. Also ich zehre daran.
Tim, ich habe ja schon gesagt, ein paar Filme genannt, die du gemacht hast. Wie gesagt, auch viel Fernsehen neben dem Kino. Du bist wirklich sehr, sehr umtriebig und wir sollten den Leuten ja nicht verschweigen. Du selber betonst das immer wieder. Wir waren beide schon mal zusammen in einem Film. Meine Rolle war wirklich Bruchteile von Sekunden. Du hattest eine richtig große Rolle. Es war ein schöner Film, finde ich übrigens.
Ja, das war ja, da habe ich ja deinen Job übernommen. Ja, genau. Da war ich Radiomoderator bei, wie hieß denn unsere Radiostation? Ja,
keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Und ja, da hatten wir die Ehre, mit dich dabei zu haben. Genau. Er wird, ich will, 2009, glaube ich, sowas. War ein Riesenspaß, war sehr schön.
War eine wunderschöne Komödie, finde ich. Und wie gesagt, meine Rolle war so klein, dass ich den Film nicht verderben konnte. Was ich schon aber interessant fand, war eben, dass das war eigentlich eine deutsch-türkische Komödie und dass gerade die türkischen Figuren auch mal anders aufgefasst wurden. Da waren so die üblichen Klischees weg. Man merkte, die haben die ganz normalen Sorgen, wie alle anderen Menschen auch, was jeder auch wissen sollte. Wie geht's dir eben als deutscher Schauspieler mit türkischen Wurzeln? Wie oft hast du Drehbücher weggepackt, gesagt, nee Leute, nicht schon wieder hier den Türken, wie wir ihn so kennen?
Also die ersten Jahre sehr, sehr oft. Also ich habe auch versucht, immer wirklich einen Weg zu gehen, der also, wo ich einfach möglichst eine Rolle nicht zweimal spielen muss. Und das ist natürlich als türkischer Schauspieler erstmal schwierig, wenn man die Gemüsehändler und die bösen Brüder spielen sollte. Aber habe relativ früh mir vorgenommen, das nicht mitzumachen. Und dadurch über die Jahre, nachdem man so Sachen öfter abgesagt hat, kamen dann auch solche Sachen nicht mehr, so nach 10 Jahren. Aber jetzt ist es querbeet alles und das ist schön. Es ist nicht, ja, Schauspieler sein ist schwer, türkischer Schauspieler sein kann manchmal noch schwerer sein. Ja,
das ist richtig. Wir haben viele tolle türkische Schauspieler und viele von denen sind übrigens Kurden auch. Also wir haben eine richtig große Bandbreite, aber sie bekommen nicht genug zu tun. Vielleicht müsst ihr selber auch das mehr anpacken. Sagen wirklich, wir führen Regie, wir produzieren, wir machen unsere Geschichten.
Da sind die alle ganz schön dran gerade. Es sind sehr, sehr viele junge Autoren, junge Regisseure am Start. Ich kenne manche gar nicht weil die sind so neu. Und es gibt gerade in den letzten 10, 20 Jahren enormen Zuwachs. Und wie es die Italiener bei den in Amerika gemacht haben, werden wir es Türken es hier machen. Wir werden es schneller machen, weil die haben 70 Jahre gebraucht, bis sie die Coppolas und Co. Wir sind schon nach 40, 50 Jahren. Ich meine, wir haben Fatih, wir haben manche tollen, bekannten Schauspieler und gute Leute am Start.
Das ist ein großer Optimist, das freut mich sehr. Tim, noch eine Frage, bevor wir dann endlich auf den Film zu sprechen kommen, weil ich das gesagt habe mit den fünf Sprachen, ich glaube, es stimmt gar nicht mehr. Inzwischen ist Arabisch noch dazu gekommen.
Arabisch lerne ich immer wieder so nebenbei. Ich habe so ein autodidaktisch lernbares Programm und es kommt immer wieder vor, dass ich Arabisch sprechen muss, gerade weil ich in Frankreich auch hin und wieder drehe und da sind manchmal halt die Rollen, die ich spiele, Französisch und Arabisch. Aber ich bin Türke aus Deutschland. aber das klappt dann schon. Also ich kann das relativ schnell adaptieren. Also ich habe Sprachen studiert und es fällt mir, also ich will nicht sagen, es fällt mir nicht schwer, aber ich habe keine Angst davor. Und dadurch, dass ich so leicht guten Gefühl immer rangehe und mutig rangehe, funktioniert das schon. Ja.
Du wolltest eigentlich mal Dolmetscher werden, hast du aber doch entschieden, Schauspieler zu werden. Dolmetscher ist auch ein toller Beruf, sage ich ganz klar, zumal die ersten Kolleginnen und Kollegen jetzt schon sitzen hier, die übersetzen werden für uns, aber Schauspiel natürlich hat einen anderen Glanz. Wie kam das, dass du doch gesagt hast, nee, dann mache ich doch was anderes?
Bei mir war es so, ich habe erst mit Musik angefangen, ich habe 7 Jahre eine Band gehabt und habe dann Sprachen studiert, weil Sprachen waren die einzig guten Fächer, die ich in der Schule hatte. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das mal zum Beruf und habe während meines Studiums in Frankreich plötzlich Theaterspielen angefangen mit ein paar Kollegen an der Uni und dachte, ist gar nicht so schlecht, macht auch ganz schön viel Spaß. Und merkte, ich kann das, wenn ich fertig bin, mal probieren. Und habe als Dolmetscher ein bisschen gearbeitet, habe mein Studium noch beendet. Ja, und danach angefangen und ich hatte wahnsinniges Glück, dass es relativ schnell auch der Beruf war, mit dem ich mein Dasein fristen konnte. Ich habe davon gelebt, schon seit ich angefangen habe. Und jetzt kommt dieses Studium mir auch sehr gut zugute, weil jetzt habe ich das Glück, in bei internationalen Projekten zu arbeiten. Und dann kann man auch wirklich behaupten, man kann die Sprache, nicht wie meistens Schauspieler sagen, ich kann Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und 17 andere Sprachen und fechten und reiten. Und wenn sie dann so, mach mal.
Das steht immer in den Biografien so drin, nicht? Und außerdem noch Berliner und schwäbischer Dialekt und sowas, was wahrscheinlich dann auch nicht immer so einfach ist. Jetzt lass uns reden über Have a Nice Day. Gestern war der Regisseur ja hier aus China, ein ganz fantastischer Zeichner, der wirklich per Hand zeichnet noch, also der nicht den Computer benutzt, sondern eben alles ordentlich zeichnet. Ein Animationsfilm passiert auch nicht alle Tage, alle Jahre bei der Berlinale mit einer ziemlich heftigen Geschichte, ne?
Also erstens mal konnte ich den nicht im Original angucken, leider. Ich hätte es gerne. Doch, ich habe es im Original geguckt, aber ich musste lesen.
Mit Untertitel.
Lesen. Also ich fand ihn als Frühfilm um 9 Uhr ideal, weil er war jetzt für mich nicht so schwer. So morgens früh um 9 gehe ich selten ins Kino, aber heute war das ja notwendig. Ich mochte den Film. Ich muss sagen, er hat mir auch noch mal mehr gefallen, nachdem so ein bisschen Zeit vergangen ist. War ja relativ kurz, glaube ich 70, 80 Minuten nur. Aber eigentlich eine schwarze Komödie und so ein bisschen Ganoven-Gangster-Krimi-Geschichte, die, ich muss sagen, ist schon mein Flavor. Ich mochte das. Wobei ich so mit der Animationsart so, darüber kann man streiten, ist Geschmackssache. Das hat mich so ein bisschen an Beavis and Butthead erinnert. Mhm. So diese ganzen Moves, weil es relativ minimiert war. Aber eigentlich eine schöne Geschichte verpackt mit, schöne Krimi-Geschichte, gleichzeitig mit einem gesellschaftlichen Anspruch, so gewisse Sachen des modernen China heute offen zu tragen und auch, ich fand ihn auch lustig, ich musste einige Male sehr lachen.
Also war genau das, was der Regisseur gestern auch gesagt hat. Also sein Anliegen war durchaus natürlich eine schwarze Komödie zu erzählen, aber gleichzeitig etwas zu erzählen vom China heute. Also diese 1 Million Yen, was hat er gestern gesagt? 150.000 Euro etwas und sind das wohl?
135, habe ich nachgelesen.
Ja, du hast dich super vorbereitet. Wie viel?
Also 135.212.
Okay. Also ich weiß, diese doch... Kurs von heute. Also diese doch ziemlich wichtige Summe, die wandert eben. Also dieser Koffer, der geht von einem zum anderen, verdirbt die Menschen auch total und er hat auch gesagt, es ging darum zu zeigen, Geld verdirbt und die Menschen. Ich fand die Animation übrigens ganz schick, weil irgendwie ist es so genau. Also man hat das Gefühl, man riecht die Teppiche, diese dreckigen im Hotel und man sieht dieses Internetcafé und weiß auch, wie es da riecht. Also er hat schon sehr, fast hyperrealistisch gearbeitet. Also womit hattest du ein Problem? Vielleicht mit diesen doch etwas reduzierten Bewegungen?
Ja, ich gucke wahnsinnig gerne Animationsfilme Und ich habe und habe natürlich und gucke meinen Kids auch gerne Animationsfilme und ja.
Zwei Kinder.
Dadurch habe ich natürlich auch so ein, ja, ich bin immer fasziniert, was man alles mit Animation machen kann. Gerade die letzten Jahre, ich kann mich totlachen in diesen Filmen. Aber bei dem Chinesischen, ich meine, ich finde, es ist natürlich sehr, sehr minimalistisch und den Rest muss man sich halt selbst ein bisschen dazu denken. Es ist nicht so fein wie natürlich eine Pixar-Produktion, aber das tut nicht zur Sache, weil für mich, man gewöhnt sich ja innerhalb von 5 Minuten daran und hat sich darauf eingestellt, dass es einfach nur so schablonenmäßig so fast ständig verschoben wurde, weil es nur so minimale Sachen sind. Aber die Figuren und die, allein wie die Menschen sich also verderben durch das Geld, durch die Gier und alle 10 Minuten wandert das Geld und das hat schon also enorm Spaß gemacht, den zu gucken. Dann vergisst man auch solche Sachen, aber das ist wie gesagt Geschmackssache.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Jury an dem Film nicht vorbeigehen wird. Es gibt ja viele Preise, auch Innovationspreis zum Beispiel, dass man sagt, wir haben hier doch eine andere Erzählweise mal gesehen, könnte man auch einen Preis für geben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass morgen in irgendeiner Form dieser Film bedacht wird, nämlich Have a Nice Day, ein Film aus China, ein Animationsfilm, für uns gesehen von Tim Safey. Danke für die erste Runde. So heißt das,
genau. Hao Jile, genau. Danke schön.
Ja, wir warten noch auf die nächsten Gäste. Ich habe vorher noch so einen musikalischen Leckerbissen für Sie. Wir haben ja auch schon gesprochen über den neuen Film von Aki Kaurismäki, der hier im Wettbewerb lief, nämlich Die andere Seite der Hoffnung, eine sehr schöne parallel erzählte Geschichte. Also wir haben einmal so einen Krawattenhändler, ein älterer Herr, der aus seinem Leben aussteigt, alles, was er hat, verkauft, sich eine ganz merkwürdige Kneipe kauft und die sieht so aus, wie man sich eben eine Kaurismäki-Kneipe vorstellt, mit 3 so etwas runtergekommenen Bediensteten, die da mitarbeiten, immer leer, immer trist. Und dann gibt's die zweite Geschichte von einem syrischen Geflüchteten, der eigentlich abgeschoben werden soll, in die Illegalität geht und das wird parallel erzählt und am Schluss begegnen die sich irgendwie auch mal und es ist eine schöne innere kleine Hoffnungsgeschichte, ohne dass das jetzt wie im Hollywood-Film plötzlich so vielleicht ein syrisches Restaurant wird, wo alle tanzen und wahnsinnig viel essen und alle reich werden, sondern es ist einfach nur eine kleine Annäherung zweier Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, aber eigentlich doch ein anderes, ein fremdes Leben führen. Also ein sehr schöner Film, von dem ich mir auch wiederum vorstellen könnte, dass die Jury sagt, den mochten wir alle, den muss man einfach mögen, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Wäre also auch ein guter Kandidat, glaube ich, für den Preis. Und uns hat auch wieder ganz besonders gut die Musik gefallen. Übrigens hat ja Kaurismäki gesagt, mein letzter Film. Ich bin 59, höre jetzt auf. Kein Mensch glaubt das übrigens. Glaubst du? Nee, du guckst auch gerade, Tim, so erschrocken.
Es fängt doch erst richtig an, so mit 60,
hallo,
ne?
Aber richtig. Ich vermute aber einfach mal, dass er vielleicht die Jury ein bisschen unter Druck setzen wollte. Gebt mir was fürs Lebenswerk. Raffiniert, ne?
Das mache ich jetzt auch. Es war jetzt mein letzter Film, ja, Leute. Ja. Ich möchte jetzt alle Preise bekommen.
Alle Preise der Welt. Wir hören die herrliche Musik im Film. Sieht man nämlich auch so zwei, auch etwas in die Jahre gekommene, runtergekommene Rocker, die also da immer Musik spielen und zwar manchmal ganz unmotiviert plötzlich auf dem Bahnsteig stehen, natürlich in dieser Kneipe und das ist so ein typischer finnischer Tango, wie er eigentlich nur in einem Film von Aki Kaurismäki erklingen kann. Musik aus dem Film The Other Side of Hope. Wir besichtigen nochmal den Wettbewerb dieser Berlinale und der ist jetzt auch abgeschlossen. Also morgen gibt es dann keinen aktuellen Wettbewerbsfilm mehr und der letzte Film, der Abschlussfilm, kam von einem Mann, den wir natürlich bestens kennen hier in Berlin. Der hat 2013 den Goldenen Bären gewonnen für seinen großartigen Film Mutter und Sohn und hat jetzt wieder mit einem ganz besonderen Film die Leute hier gefesselt und fasziniert und vielleicht auch die Jury, das werden wir dann morgen auch sehen und morgen wissen. Ich freue mich auch sehr, dass er mal wieder bei uns ist, eben nach diesem großen Triumph. So sieht man sich alle Jahre wieder, eben wenn Berlinale ist. Er spricht ja auch wunderbar Deutsch. Bitte begrüßen Sie den Schöpfer von Anna Mon Amour, Kathleen Peter Netzer. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo.
Guten Abend.
Und wie der Titel ja schon verspricht, ist es eine große Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte mit sehr vielen Hindernissen, eine sehr komplex erzählte Liebesgeschichte, die wirklich unter ganz unterschiedlichen Aspekten beleuchtet wird, mit zwei großartigen Schauspielern, Schauspielerinnen. Ich freue mich sehr, dass die beiden Hauptdarsteller da sind, dieses Films, das ist einmal Marcea Postelniciu und Diana Cavagliotti. Hi, hallo, willkommen.
Hallo.
Hallo. Hallo,
ja. Wir reden Deutsch miteinander, dafür ganz herzlichen Dank und danke, dass du diese tollen Darsteller mitgebracht hast, die uns eben wirklich so sehr fasziniert haben. Vielleicht können wir erst mal sagen, wir lernen die ja kennen als sehr junge Menschen und in deinem sehr verschachtelten Film mit diesen verschiedenen Perspektiven und Brechungen sehen sie jedes Mal völlig anders aus. Das ist schon erst mal eine äußerliche Leistung, finde ich. Also man denkt wirklich, sie sind um Jahre gealtert bei diesen Sprüngen. War das schwierig, also so etwas herzustellen? Wir müssen es ja merken, wir müssen es glauben.
Das wäre beim Drehbuch war das schwierig, das Drehbuch zu, also das Drehbuch ist viel schwieriger zu lesen als den Film zu sehen. Ja. Und das Problem war bei dem Drehbuch schreiben, weil du willst immer nach hinten gehen und gucken, was passiert ist, warum, und visuell im Kino ist es viel leichter. Und das war die größte Provokation, das Drehbuch und die beiden Schauspieler, die zu finden, weil die jung sind. Und
dazu vielleicht auch gleich noch ein Wort. Soweit ich weiß, Margea, ein bekannter Theaterschauspieler, hat, glaube ich, zum ersten Mal eine große Rolle gespielt für den Film. Ist das wahr? Also Mircea.
Ja, er ist sehr jung. Er hat vor kurzem einen Schulabschluss gemacht und spielt Theater. Und das ist sein erster Film, ja.
Unglaublich, First Movie. Du liebe da. Und ich habe ja gerade Katrin gefragt, also es ist für mich erstaunlich, euch in diesem Film zu sehen und auch zu glauben, dass ihr manchmal viele Jahre älter seid, dass es große Sprünge in eurem Leben gab. Wie war das für euch, so etwas zu spielen? Also ihr seid wirklich, ich finde, mindestens dreimal völlig andere Personen, Menschen, die sich radikal verändert haben. Wie war das beim Spielen?
Well, it was a little bit, well, not a little bit, but very difficult to get to know the three periods, like to get into the details of those. So it was a really hard work to manage all of them in order, like we didn't shoot in that order, so it was, yeah, complex.
Wir haben ja anachronisch gearbeitet, also achronologisch, und es war sehr schwierig, diese drei Lebensabschnitte darzustellen. Das war die größte Schwierigkeit, denn die Dreharbeiten liefen ja, wie gesagt, achronologisch.
Der Film läuft auch nicht chronologisch, das kommt eben noch dazu. Mircea, vielleicht kannst du erstmal schildern, was das überhaupt für eine Liebe ist, weil wir lernen die beiden ja kennen als ein sehr zugewandtes Paar. Da ist eine große Leidenschaft da, eine große Zärtlichkeit, auch eine große Sinnlichkeit. Also was macht das Paar aus? Was ist ihre Attraktion? Was zieht sie zueinander? Gerade am Anfang. You can, by the way, answer also in Romanian. We have a Romanian interpreter here, if you want to, like, as you like it.
I'll talk in Romanian, yeah. If it's okay.
Yeah, sure.
So the mic maybe for her.
Sure, exactly. But start, please.
Ah, okay, am înțeles. Da. Păi în primul și în primul rând, ce atrage în relația asta dintre Toma și Ana este exact această relație de dependență și codependență. Se îndrăgostesc unul de celălalt, evident, începe povestea, după care ce-i ține aproape este exact nevoile pe care le au unul față de celălalt, îndeplinindu-și nevoile unul față de celălalt.
Also was die beiden zueinander anzieht, ist genau das. Das ist dieser Zusammenhang zwischen Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit. Das ist eigentlich das spielt diese Anziehungskraft. Und das ist eigentlich das, was die beiden auch zusammenbindet.
Wir haben ja in dieser Geschichte, die wir dort sehen, eben erst diese große, starke Liebe und dann wird immer klarer, dass die junge Frau seelisch erkrankt ist. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so auch mit einem Krankheitsbild beschreiben muss. Es ist sehr ähnlich einer Depression, aber es könnte auch was anderes sein.
Es ist eine Neurose, die wir wahrscheinlich alle haben. Mehr oder weniger, aber wenn es eine Grenze überschreitet, dann wird es klinisch, das ist ein bisschen.
Sie hat noch Panikattacken, sie hat Angst vor der Wirklichkeit da draußen, zieht sich sehr zurück. Und das ist dann für die Liebe eine große Belastung. Aber letztlich muss man doch sagen, kümmert sich der Mann ganz rührend. Er ist da für sie. Es könnte eigentlich funktionieren. Es könnte eigentlich weitergehen, weil er so aufopferungsvoll ist am Anfang.
Aber die beiden treffen sich und verlieben sich, weil sie beide Neurotiker sind. Jeder hat eine Hintergeschichte und die wird gezeigt. Seine Familie, ihre Familie und warum sie zusammen sind. Und ja, das ist das Problem, und ihre Attacken sind, weil sie unbewusst nicht in der Beziehung rein will eigentlich. Das ist das Problem. Und sein Problem ist von seiner Familie, wo der Vater, die wollten scheiden, das war in der Kommunistenzeit, sind zusammengeblieben, und die Mutter hat halt alles auf ihm. Und das ist das Problem, das sind so Substitute, das sagt man das so auf Deutsch, ja, ein für den anderen, also sie ist Substitut für seine Mutter und the other way around.
Diana, wie hast du dich denn mit so einer Art von Figur vertraut gemacht, also um die so zu spielen, dass wir auch glauben, dass sie eben wirklich dann einfach nur noch im Bett liegen bleibt, dass sie keinen Antrieb mehr hat, dass sie keine Energie mehr hat, dass sie Angst hat, vor allem vor jedem Schritt raus aus dem Haus. Gab es da Recherchen, vielleicht auch Begegnungen mit Menschen, die darunter leiden?
Well, yeah, we researched a lot and we went to psychotherapy. We lived together for a period of time, and I guess I try to find in my own experience all the clues that I used to build Anna.
Ja, ich habe das eigentlich, ich habe natürlich sehr viel recherchiert und ich habe mich also informiert über diese Neurose. Und wir haben sogar zusammen gewohnt und ich habe versucht, mich sozusagen hineinzuversetzen in ihre Person, um das verstehen zu können, was ihr zustößt.
Jetzt sehen wir im Film auch Michi Haim, das ist ein wichtiges Element, nicht das Hauptelement übrigens, finde ich, aber ein wichtiges Element, nämlich diese Therapiesitzungen. Also die strukturieren den Film schon, die sitzen eben da oder liegen auf der Couch. Was waren das für Sitzungen, Michi? Habt ihr die auch genau vorbereitet? War das Text oder konntet ihr vielleicht sogar ein bisschen improvisieren? Möglicherweise hat der Therapeut aus euch auch Dinge herausgebracht, die ihr aber selbst noch nicht wusstet.
Da, este, am pornit de la un text scris de la scenariu pe care l-a construit Călin și evident, după aceea a urmat un proces în care am lucrat împreună pe acele replici, în așa fel încât să le aducem cât mai aproape de noi.
Wir sind natürlich von dem Drehbuch ausgegangen und dann haben wir daran gearbeitet, wie wir agieren müssen, welche Antworten geben müssen in diesen Sitzungen.
Și mai departe, evident, relația dintre terapeut și pacient, mergând noi, fiecare dintre noi, atât eu și Diana, cât și domnul Titien, cel care a jucat terapeutul, am lucrat și din punctul ăsta de vedere. Am mers chiar împreună cu o scenă dintre mine și terapeut, am mers la un terapeut într-o ședință.
Und wir haben auch zusammen gearbeitet, ich und Diana, und zusammen mit dem Schauspieler, der dem Psychoanalytiker spielt, Adrian Titien. Wir haben das zusammen erarbeitet und uns dem angenähert, wie ein Psychoanalytiker arbeitet. Wir sind sogar zu einem Psychoanalytiker gegangen, um das besser zu verstehen.
Jetzt könnte man aber auch sagen, das eine ist die Analyse dieses Paares, getrennt übrigens, logisch, nicht? Also die sind ja nicht zusammen da. Das andere ist, es schien mir auch zu sein, eine Analyse des Landes, also als würde sozusagen Rumänien auf dieser Couch liegen und die Vergangenheit, die auch verdrängte Vergangenheit, damit zur Sprache kommen. Also das war ganz offensichtlich für dich auch Teil dieser großen Geschichte, das mitzuerzählen, wo sie herkommen, ihre Eltern vor allem.
Ja, das war so. Es sind ja drei Analysen. Es ist ihre Analyse, seine, nicht? Er erzählt die Geschichte und der Film ist eine Analyse, also es ist als eine Meta-Analyse zum Schluss.
Und was war dir da besonders wichtig, wenn es darum geht, die Gesamtanalyse zu erzählen? Also was ist da sozusagen das Ziel? Bei den Personen ist es ja klar, nicht? Das sind die Charaktere.
Ja, warum passiert, was passiert zwischen ihnen und damit sich Leute, ich glaube, viele Leute erkennen sich oder Teile von denen, was in ihrem, was sie erlebt haben. Und ich glaube, der Film hilft, Dinge zu verstehen. Weil ich glaube, jeder Zuschauer versteht seinen Anteil oder wo er sich erkennt im Film.
Und er fragt sich vielleicht auch, das wäre noch eine wichtige Frage zum Schluss, warum diese Liebe eigentlich scheitern muss. Und ich sage jetzt mal als Hobby-Analytiker, ich mache sowas sehr gern, also es liegt vielleicht daran, dass tatsächlich es nicht die gleichberechtigte Beziehung ist, dass letztlich er es doch braucht, dass sie schwach ist. Und in dem Augenblick, wenn sie doch stärker wird, hört es sozusagen auf, diese Abhängigkeit. Das ist auch ein Film für mich über Macht in einer Beziehung und Übermacht.
Natürlich, er hat sie auch ausgewählt und in sie verliebt, weil sie schwach war. Und weil sie ihn nicht betrügen kann oder weil sie nicht verlassen kann, das war wichtig. Und wenn sie gesund geworden ist, dann war das nicht mehr die Frau, die er gekannt hat.
Und so haben wir also einen weiteren Film, ich muss das nochmal sagen, aus dem Kino Wunderland Rumänien, das uns immer wieder überrascht, auf vielen großen internationalen Festivals mit ganz außergewöhnlichen Filmen. Und ich freue mich, dass diese Energie in Rumänien nach wie vor da ist, dass die tollen Schauspieler da sind, auch jüngere Schauspieler jetzt inzwischen, und dass solche Geschichten erzählt werden. Und zwar in so einer raffinierten erzählerischen Form, dass man nicht den Überblick verliert, aber schon merkt, hier sind Sprünge, hier sind Schneisen hineingeschlagen worden in den ganz normalen Verlauf der Zeit. Der Film, also hier der Abschlussfilm dieser Berlinale, Anna Mon Amour von Kathleen Peter-Netzer, bei dem ich mich herzlich bedanke, und vielen Dank auch den Darstellern, Darstellerinnen, Michia Postolnico und Diana Cavagliotti. Vielen Dank. Danke für die Übersetzung. Dankeschön. Jetzt war er schon ganz ins Gespräch vertieft mit den Machern des Films, über den wir jetzt auch reden wollen. Die ziehen jetzt natürlich wieder los und haben heute Party und sind jetzt sehr erleichtert, dass der Film auch so gut angekommen ist im Wettbewerb der Berlinale. Der Film, über den wir also gerade gesprochen haben, beziehungsweise mit den Schöpfern gesprochen haben, Anna Mon Amour. Und ich freue mich jetzt sehr, die ist jetzt weg. Wir sind völlig entspannt. Ich weiß auch nicht, vielleicht sagst du jetzt ja, warst entsetzt und wusstest überhaupt nicht, was du da gesehen hast. Ist immer schöner, man ist da unter sich. Bitte nochmal einen ganz herzlichen Beifall für unseren Gastkritiker heute, Tim Savey. Tim, aus dem fernen, schönen München. Aber du lebst viel in Berlin, ne?
Ja, ich komme ja ganz oft hier zum Drehen. Ja. Hello. Und ja, bin manchmal die Hälfte des Jahres ja auch in der Stadt. Also München ist dann eher so zum Urlaub machen. So, okay. Arbeiten in Berlin, München, Oase.
Ja, ist eine Arbeitsteilung, die kann ich irgendwie ganz gut verstehen. Berlin ist wahrscheinlich schon so eher eine Arbeitsstadt. Du hast ja auch neben allem, was wir jetzt überredet haben, wirklich viel Fernsehen gemacht, auch in vielen Krimis mitgespielt, Tatorte und so weiter und so fort. Aber es wird eine eigene Krimireihe geben. Das finde ich total interessant. Auch dieses Konzept heißt Kommissar Pascha in der ARD ab März. Was spielst du da genau? Bist du der Kommissar Pascha?
Also Kommissar Pascha ist so eine Romanverfilmung einer neuen ARD-Krimireihe, die ab 16. März kommt. Zwei Filme haben wir gemacht, also zwei Bücher verfilmt. Es handelt von einem türkischen Münchner, also Münchner türkischen Kommissar, der eine Abteilung leitet, die nennt sich Migra, hauptsächlich um Kapitalverbrechen im Migrantenmilieu. Und es ist halt so eine schöne Balance zwischen bayerischer Bodenständigkeit und türkischem Temperament, finde ich, und auch er arbeitet mit zwei Bayern zusammen und einer Türkin aus Berlin, die Almila Baracik, die auch mitspielt, und Münchner Geschichten im besten Sinne, im Sinne von ein bisschen ein Hauch von vom seligen Dietl, Gott hab ihn selig, und Monaco Franze schwebt auch ein bisschen mit, und ist ganz toll, das zu spielen.
Klingt schon auf jeden Fall vielversprechend, freuen wir uns sehr drauf. Also ab März erstmal zwei Teile und dann wird es weitergehen. Übrigens das Hallo, jetzt haben wir vielleicht gewundert, wem das galt der wunderbaren Aline Tetze, die mich jetzt schon da ist. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Und ihr habt ja zusammen gespielt, ne? Ihr habt ja, es war Alemannia, da warst du auch. Gab's da überhaupt...
bei Alemannia hatte ich einen kurzen Auftritt, da haben wir aber nicht zusammen, waren wir nicht zusammen.
Nee, sag mal.
Wir haben uns auch doch auf der Abschlussparty kennengelernt. Ja.
So ist es manchmal beim Film. Man dreht also gar nicht zusammen, ist dann aber ein Produkt drin. Und war er nett oder war er da schon so?
Ja, ich fand ihn super nett. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe. Ja,
deshalb fühlen wir euch hier auch zusammen bei solchen Veranstaltungen. Aline, schön, dass du da bist. Wir reden nachher über die Arbeit für Amnesty International in dieser wichtigen Jury. Wir reden jetzt wiederum über einen Film, den wird eine andere Jury bewerten, nämlich die Hauptjury. In diesem Wettbewerb bin wahnsinnig gespannt, was die also morgen überhaupt machen werden. Sie haben ja viele Preise zur Verfügung. Vielleicht werden sie auch an diesen Film im Denken. Der Regisseur hat ja schon mal Gold im Den Goldenen Bären, Anna Mon Amour. Du hast jetzt nicht mehr so das Problem, dass wir schildern müssen, worum es da geht. Das haben sie selber eben gerade ganz gut gemacht, finde ich. Wir können also mitten reingehen. Und erstmal die Frage, fandest du es verwirrend manchmal auch? Mich erinnert der Film etwas an My Funny Valentine, damals mit Ryan Gosling, wo ja auch relativ kurze Abschnitte waren, also so ein paar Jahre immer dazwischen lagen, man trotzdem aber mal genau begriff, dass die eben doch inzwischen gelebtes Leben hinter sich haben. Wie war es hier? War es verwirrend für dich, diese Sprünge?
Teilweise ja, aber ich finde das immer manchmal ganz schön, nicht mehr genau unterscheiden zu können, ob es Realität oder Fiktion ist. Also, die Sprünge waren ja teilweise ständig, man sah ja auch optisch, dass sie natürlich eine andere Zeit dann waren, aber ich finde es schön, weil wir werden, wenn wir darüber diskutieren würden, würden andere Leute was anderes dazu sagen, was wirklich die Realität war und was nicht. Ob das nun Hingespinst von dem Mann war oder... Ich denke, das ist so ein Film, der hat auch natürlich eine gewisse Schwere, dadurch durch diese psychoanalytische Dings, dennoch sehr, sehr entertaining. Ich fand ihn echt sehr, sehr geil. Glaube aber, beim zweiten Mal gucken wir dann würde ich mir die anderen Optionen mal durchdenken, wie es auch wäre. Was aber tatsächlich die Absicht dann war, muss dann, glaube ich, kann jeder dann für sich dann nehmen. Ich glaube nicht, dass er sich darauf festgelegt hat.
Also ich hätte jetzt auch nicht gefragt, aber ich habe eben auch mit Leuten diskutiert darüber. Den Regisseur braucht man sowas nicht zu fragen, völlig sinnlos. Zum Beispiel der Schluss könnte ja tatsächlich ein Traum sein, den er dem Analytiker erzählt oder den er sich ausdeckt, damit der Analytiker sich freut, dass er was zu analysieren hat. Man muss ja auch irgendwas erzählen, ne? Also das wäre ja alles möglich, aber es wird tatsächlich so realistisch erzählt, dass man es eben nie genau weiß. Das finde ich schon ziemlich raffiniert. Also raffinierter Film ist es schon.
Absolut. Also ich habe ja die anderen Festivalfilme nicht gesehen, außer den chinesischen. ich könnte mir vorstellen, also dass zumindest die Schauspieler, die wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht haben, also unfassbar, wie seit langem nicht mehr, dass zumindest die da ein bisschen was mitnehmen können. Nein, also ganz besonderer Film und trotz seiner 2 Stunden 15, glaube ich, irgendwie, hat er einen trotzdem im Bann gehalten. Also dennoch, man muss ihn attentiv, man muss da wach sein, den anzugucken. Ja. Und aber ja, aus dem Balkan kommen einfach so viele wunderbare Filme. Ich freue mich da immer wieder.
Also gerade Rumänien ist wirklich ganz erstaunlich. Gehst du denn in Bayern oder auch in Berlin ab und zu mal ins Kino? Hast du die Zeit überhaupt? Du drehst so viel, man sieht dich wirklich erfreulich oft. Also deshalb denke ich mir, du hast gar keine Zeit.
Ich freue mich jetzt für den Filmpreis die Kiste mit den Filmen anzugucken.
Die Akademiemitglieder bekommen ja die Filme, die also dann möglicherweise nominiert werden. Genau, da holt man alles nach.
Da hole ich dann immer ein bisschen was nach, aber ich bin, wenn ich... ich gehe dann meistens, wenn ich drehe, gehe ich ins Kino, weil ich dann immer so manchmal so einen Tag frei habe oder den am Tag über gedreht habe und abends frei habe. Neulich war ich in Wien 4 Wochen und da habe ich mir jede Woche 2 Filme angeguckt, was teilweise echt manchmal monatelang nicht der Fall ist, dass ich überhaupt einen gucke. Aber ja, es ist klar, durch die Möglichkeit mit Streaming und allem hat man nicht mehr so die Muße, aber immer wieder ist Kino einfach das Allerhöchste, was es gibt, und ungestört, ohne Handy, ohne dass irgendwas anderes als Second Screen verwendet wird, was ja gerade die Art und Weise ist. Ich versuche das schon noch regelmäßig zu machen, unbedingt.
Ich hoffe, dich auch im Kino mal wieder zu sehen, neben all den Fernsehsachen. Kino kommt dann doch seltener rein, ne?
Doch, jetzt kommt im April ja der Film, der auf der Berlinale gelaufen ist, Willkommen, der hieß anders. Der Titel hat sich nämlich geändert. Es war einmal in Deutschland.
Das richtige war ein Special, genau.
Genau, und ich hatte jetzt einen Kinofilm in der Türkei und einen Kinofilm in Frankreich. Und ob die in Deutschland kommen, weiß ich jetzt nicht. Aber hin und wieder passiert es, ja. Ich meine, Deutschland ist halt, was Kino betrifft, für die Größe dieses Landes noch ein bisschen hinterher. Wenn man guckt, was in Frankreich an der Einwohnerzahl an Kinofilmen produziert werden, könnte durchaus mehr sein. Und ich glaube, man könnte auch als Deutsche den deutschen Film noch mehr unterstützen. Weil ich merke auch, wenn ich mit Freunden, die nicht mit Film zu tun haben, spreche und sage, ey, guck dich mal den und den Film an. Oh nee, jetzt deutscher Film und so. Und ich muss die manchmal bearbeiten. Und in den meisten Fällen sind die völlig überrascht, wie toll das sein kann.
Damit hast du mir auch eine wunderbare Überleitung gegeben. In der nächsten Stunde haben wir nämlich einen Film, der beschäftigt sich genau mit diesem Problem. Der heißt, was für ein schöner Titel, Offene Wunde, deutscher Film. Es geht darum, dass das Genre-Kino eben doch nicht so stark bei uns ist, dass die Leute die Filme nicht annehmen, was aber viele Gründe hat, über die dann in diesem Film-Essay nachgedacht wird. Der Regisseur wird hier zu Gast sein. Und der Film, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, also Anna Mon Amour, wird im Herbst auch in den deutschen Kinos zu sehen sein. Und vielleicht steht da auf dem Plakat auch so ein kleiner Bär. Kann ja dann sein, das ist werbewirksam.
Wär schön.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war also sein Debüt. Und ich finde, ein grandioses Debüt als Gastkritiker. Tim Selby, ich wünsche dir eine schöne Zeit noch in Berlin. Danke dir. Vielen Dank.
Alles Gute. Danke.
Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Zu hören auf Radio 1. Zu sehen auf radio1.de. Der Berlinale Night Talk. Mit Knut Elstermann.
Genau, wir sind in der 2. Runde. Nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass so viele Leute heute hier sind. Schön, dass Sie bei uns sind und dass Sie zuhören und zusehen. Und ich begrüße auch ganz herzlich die Hörer und Hörerinnen vom Nordwestradio. Im Arte-Livestream sind wir auch zu sehen. Und die Berliner Morgenpost streamt uns auch. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und sie kam mir hier schon mal ganz kurz zu Wort, so halb so von der Seite. Jetzt steht sie aber hier im Mittelpunkt, eine der tollsten jungen Schauspielerinnen, die wir in Deutschland haben. Vielleicht erinnern Sie sich an Alemannia. Das war wirklich so der Paukenschlag, wo ja auch Tim dabei war. Kleine Rolle alle. Allerdings, es kommen viele andere schöne Filme dazu, aber vor allem ist sie für mich eine Ermittlerin in meinem absoluten Lieblingstatort in Dortmund. Schlecht gelaunt, immer schlecht drauf, die Leute, toll, ich sehe das wahnsinnig gerne. Bitte begrüßen Sie Aline Tetzel, hallo.
Hallo.
Hallo. Du siehst, hier gibt es wirklich viele Fans von diesem Tatort, das merkst du auch, ne?
Ich wollte es gerade sagen, Knut, voll nett, dass du so ein paar Fans hier vom Dortmunder Tatort eingeladen hast, super, hebt gleich die Stimmung, ja.
Nee, der ist wirklich großartig und ich frage mich, du bist so ein fröhlicher, optimistischer, auch energiegeladener Mensch, wie schwer dir das fällt, immer diese schlechte Laune vor dir herzutragen, die ich wirklich mag in diesem Film, und die sind ja alle schlecht drauf, ne? Also.
Ja, also ich muss sagen, leider ist mein Kollege Stefan Konarska jetzt ausgestiegen. Ja. Normalerweise müsst ihr euch das so vorstellen, wir haben dann unsere schlecht gelaunten Szenen gespielt und sobald Cut ist, haben Stefan und ich dann meistens getanzt und gesungen. Also das werde ich auch total vermissen. Das müssen halt jetzt meine anderen Kollegen, die müssen das jetzt meistern. Aber nee, das ist, ich mag unseren Tatort auch echt gerne, muss ich sagen. Das, sonst wäre ich auch nicht dabei. Also der muss, das, ich finde das schon gut, dass wir uns trauen, da so ein bisschen was anderes zu machen. Dass wir unsere Geschichten so horizontal erzählen, über einen langen Zeitraum, dass wir da tief in die Figuren reingehen und dass wir so ein bisschen dreckig sind. Das finde ich super.
Übrigens war Stefan ja auch hier als der junge Engel zusammen mit dem jungen Karl Marx, also August Diehl. Der Film lief ja hier außerhalb der Konkurrenz und die beiden haben uns hier besucht. Ich habe auch nochmal ihm versucht, ins Gewissen zu reden, aber er hatte einfach andere Pläne. Versteht man auch, er wird sich irgendwas anderes vorgenommen haben. Jetzt habe ich ja gerade mit Tim auch darüber gesprochen, eben über diese Möglichkeiten für deutsche Schauspieler mit türkischen Wurzeln Rollen zu finden, die anders sind. Das ist zum Beispiel so eine Rolle, finde ich. Die ist untypisch und das ist eine Beamtin und die ist wirklich voller Kraft und auch Aggression. Hast du dich auch darüber gefreut, sowas mal spielen zu können? Was ist eben nach wie vor leider nicht normal?
Also Knut, es ist ja so, ich bin ja eine große Verfechterin davon, diese ganzen Wurzelsätze einfach mal aus unserem Sprachgebrauch zu streichen, ja? Danke! Ich habe eine deutsche Mama, ich habe einen türkischen Papa. Ich finde die beide großartig. Ich glaube, die haben das alles sehr gut hingekriegt mit uns Kindern, weil ich finde, wir sind irgendwie ganz gut geworden. Und ich würde mir so wünschen, weil ich meine, wir Menschen zum Glück vermischen uns miteinander. Ja, und wir sind zum Glück nicht mehr in einer Zeit und hoffentlich entwickeln wir uns auch nicht in die Richtung, dass man irgendwie versucht, reinrassige Völker zu produzieren. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass das einfach mal normal ist und dass man und dass ich gar nicht gefragt werde, ob ich das toll finde, jetzt so und so eine Rolle zu spielen, weil ich spiele alle möglichen Rollen. Ja, jetzt gerade das letzte, was ich gemacht habe, oder das vorletzte, was ich gemacht habe, ist in einer kanadischen Serie, habe ich eine jüdische, polnische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg gespielt. Da fragt auch keiner, ist dein Papa Türke und deine Mama Deutsch? Da sagen die einfach, wir finden diese Schauspielerin toll, kriegt sie das mit dem polnischen Akzent im Englischen hin? Ja, kriegt sie. Super, dann besetzen wir sie. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach mehr Normalität bekommt.
Das wünsche ich mir auch, aber ich bleibe trotzdem dabei, weil Tim es vorhin auch sehr schön beschrieben hat. Er sagt, er hat in die ersten 10 Jahre seines Lebens immer die Gemüsehändler gespielt und die bösen Brüder hat er so schön formuliert. Da ändert sich was, aber ich finde, wenn es sich was ändern soll, muss man auch den entsprechenden Druck machen. Also von alleine, glaube ich, verändert sich eben leider nichts.
Ja, ich glaube, da müssen einfach dann die Leute, die es betrifft, müssen da einfach anders rangehen. Und ich habe auch, als ich angefangen habe zu drehen und man mich jetzt noch gar nicht kannte, dann liest man erstmal meinen Namen, der ist türkisch, und dann sagt man sich, oh, guck mal, wie toll, die hat braune Augen und braune Haare, super, wir geben ihr gleich eine türkische Kopftuch-Türkenrolle, ja, die am besten noch irgendwie Putzfrau ist und von ihrem Vater geschlagen wird. Also so ist es ja. Und dann habe ich da so 1-2 Filme in der Richtung gemacht und dann habe ich gesagt, nee, ich will überhaupt nicht, also erstmal will ich überhaupt nicht in solchen Filmen ständig sein, die so ein Bild zeigen, weil das macht unser kulturelles Verständnis mit Sicherheit nicht besser. Und zweitens möchte ich mich auch gar nicht in irgendwelche Schubladen stecken lassen. Und dann habe ich einfach in sehr jungen Jahren schon angefangen, ganz viele Rollen einfach abzusagen. Und ich glaube, da ist man selber ein Stück weit verantwortlich dafür, wie man da gesehen wird.
Also du bist ja offensichtlich auch selber sehr aktiv, also Projekte anzuschieben, was du mir gerade so noch nebenbei erzählt hast. Also der wunderbare Roman, wie heißt ein Russe ist einer, auch übrigens so ein Thema, ne? Russen-Klischee. Russe ist einer, der Birken liebt. Toller Roman, tolles Theaterstück. Und da bist du selber sozusagen auch mit involviert, damit daraus ein Film wird?
Genau, also ich habe eine ganz liebe Regisseurin wie Pola Beck, mit der habe ich einen Film vor ein paar Jahren gemacht, Am Himmel der Tag. Und,
eine ABB-Produktion war das übrigens.
Genau. Und wirklich ein toller Film und eine ganz tolle Frau, mit der ich wieder zusammenarbeiten wollte. Und Pola kam vor 1,5 Jahren mit diesem Stoff auf mich zu und hat gesagt, ich habe hier ein Buch gelesen, ich finde das großartig, ich möchte mich um die Rechte bemühen, ich möchte, dass du die Hauptrolle spielst, lass uns dafür zusammen kämpfen. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Wir haben zusammen mit der Autorin gesprochen, wir haben ihr gesagt, du findest kein besseres Team als uns, du musst uns diese Rechte geben, wir machen da was Gutes draus. Und jetzt haben wir uns lange Zeit um eine Produktion bemüht, haben jetzt eine gefunden, und zwar Augenschein, die Produzenten, die jetzt den Film, den ihr gerade besprochen habt, gemacht haben. Den rumänischen Film, genau. Das sind ganz tolle Jungs. Ich freue mich total, dass wir das mit denen machen. Wir haben jetzt gerade Drehbuchförderung bekommen aus NRW und jetzt wird ein Drehbuch geschrieben und dann hoffe ich, dass wir das nächstes Jahr drehen. Und ich habe noch ein zweites Projekt, auch mit einer tollen Frau, Miriam Klein, tolle Produzentin. Mit der entwickle ich auch gerade was. Und das ist total schön, aus dieser
Schauspieler wartenden, hoffentlich kriege ich den Anruf und die tolle Rolle, da so raustreten zu können und zu sagen, nee, ich suche mir tolle Leute, zieh die an meine Seite und wir versuchen mit einer gemeinsamen Energie selber Filmprojekte zu entwickeln.
Absolut wunderbar. Und ich würde empfehlen, meine ich ganz ernst, übrigens eine kleine Produktionsfirma vielleicht. Vielleicht gründest du Tetzelfilm.
Knut, ich krieg ständig Applaus, merkst du?
Ja, natürlich. Ist auch nicht der Sinn der Sache, dass der Moderator hier Applaus bekommt.
Steht hier irgendwer mit so einem Schild, dann ist das immer so hochgehoben. Nein, Applaus.
Das ist eine völlig neue Situation, dass jeder Satz beklatscht wird. Aber das sind eben auch Sätze für die Ewigkeit. Nochmal, Tetzelfilm oder sowas. Kann man ja auch gründen. Meine ich ganz ernst. So eine kleine Produktionsfirma, wo du dann noch vielleicht leichter an Fördermittel rankommst und so. Hast du darüber mal nachgedacht?
Also ich habe ja einen Film tatsächlich auch schon mal selber produziert und da Regie geführt, der Tanz mit ihr, das ist ein Tanzkurzfilm, den ich auch bei Arte gezeigt habe und da habe ich das ja alles schon mal gemacht, aber ich muss dir sagen, so diese ganze kreative Arbeit ist super, ich fühle mich auch wohl, aber dieses Produzieren, ja, da schläft man nicht mehr, man verliert total viel Geld, man verliert Nerven, man hat irgendwann das Gefühl, dass alles schief geht und niemand einen unterstützt und dass man eigentlich alles abbrechen sollte und so habe ich mich so alle 3 Stunden pro Tag gefühlt.
Es war ein Kurzfilm.
Und es war ein Kurzfilm, ja. Also produzieren werde ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Leben.
Okay, jetzt aber, gut, wir werden sehen. Jetzt aber zu dem Anlass, weshalb du hier bist. Du bist also Mitglied in der Amnesty International, klatschen Sie ruhig auch, Amnesty International Jury. Ganz wichtige Jury, toller, wichtiger Preis. Sie weiß auch schon, wer gewonnen hat. Das macht mich, aber als Schauspieler kann man da nicht aus der Reserve locken, das weiß ich. Die gucken einen an mit Stoneface. Ne? Also egal, passiert gar nichts. Oliver Hirschspiegel ist da drin, bekannter Regisseur natürlich. Und Anne-Kathrin Paulisch ist also von Amnesty International. Ihr drei habt welche Filme eigentlich gesehen? Also wie entscheidet man aus welchem Feld?
Also Amnesty hat 17 Filme vorausgewählt aus dem Wettbewerb Forum Panorama Generation ganz übergreifend und alles sind Filme, die im weitesten Sinne mit Menschenrechtsverletzungen zu tun haben und das sind Filme aus der ganzen Welt. Es geht um Länder, in denen es gibt also Filme aus mit syrischen Themen, also wo es jetzt gerade wo gerade Krieg ist oder es geht um Filme, wo Armut ist oder es also total unterschiedlich, ich muss mich total konzentrieren, dass ich
nee, sagen welcher.
Nee, dass ich jetzt nicht ja. Genau, dass ich jetzt so ganz viel drumherum rede. Ja. Also es sind tatsächlich ganz viele unterschiedliche Filme, die wir uns angeschaut haben und ich muss dir echt sagen, Knut, das war für mich eine Woche. Ich habe wirklich jeden Tag geweint, weil das sind alles so emotionale Filme und so tolle Filme auch und das sind ja alles Themen, mit denen sind wir tagtäglich werden wir damit konfrontiert. Ne? Wir gucken Tagesschau, wir lesen Zeitungen, wir nehmen diese Informationen auf. Ach, da war wieder ein Terroranschlag. Okay, da ist jetzt gerade sind wieder Granaten abgeworfen worden. Ach ja, guck mal hier, die Drogenkartelle. Ach, da sind wieder so und so viele Kinder missbraucht worden. Also wir nehmen das alles so auf und das sind alles so Informationen. Aber wenn man dann im Kino sitzt und so einen Film guckt und sei es, ob es ein Dokumentarfilm ist oder ein Spielfilm und man da mit Figuren mitgeht und das erlebbar gemacht bekommt und das sozusagen spürt, das kann man nicht vergleichen. Da ist man plötzlich, versteht man irgendwie die Welt ganz anders und ist auch sofort inspiriert, dass man denkt, ich muss irgendwas machen. Und selbst wenn das die kleinsten Schritte sind, weil es ist wirklich so, wir sind alle keine Politiker und wir können jetzt alle nicht die Welt retten, auch wenn Tim Bensko uns das vor ein paar Jahren so versprochen hat. Ja, aber was wir machen können, ist, wir können im Kleinen ansetzen und wir können sowas machen wie zum Beispiel Mitglied bei Amnesty International werden. Ich meine, da ist der Mindestbeitrag 60 Euro im Jahr. Ja, das sind 5 Euro pro Monat. Das ist so wenig Geld und damit tut man aber seinen kleinen Beitrag dazu.
Aline, wie gesagt, ich verstehe, ob du jetzt nichts nennen wirst. Alles richtig, jawohl. Denk mal jetzt so an 2 Filme. Es gehen auch Dokumentar- und Spielfilme, ne? Ist beides möglich, oder?
Ja. Genau, wir gucken ganz übergreifend.
Also habe ich zum Beispiel gesehen Die Freiheit des Teufels, also Freedom of the Devil, ein unglaublicher mexikanischer Film über Opfer und Täter in diesem grauenhaften Krieg, die alle so Masken tragen, nicht? Also es wird ganz abstrakt natürlich als Schutz. Und natürlich den Film, den wir hier vorgestellt haben, 5 Stunden lang Kampf durch die Nacht. Kanadischer Regisseur dreht in Griechenland die Krise und zwar wirklich absolut komplex. Er ist bei allen Menschen, die da leiden, also hat mich total beeindruckt. Das wären für mich Kandidaten, ich weiß nicht, ob die dabei waren, aber vielleicht kannst du ganz unverbindlich trotzdem auch so Themen und Filme noch mal kurz nennen, die dich beeindruckt haben, persönlich. Ist ja eine Jury, sagt also jetzt gar nichts. Was Aline jetzt sagt, ist ihre ganz persönliche Meinung.
Ja, also der mexikanische Film, den du gerade angesprochen hast, der ist tatsächlich wahnsinnig interessant. Es ist ein Film, der nur aus Interviews besteht mit, also erstmal muss man vielleicht kurz sagen, es geht um die Drogenkartelle in Mexiko, es geht um die Zivilisten, es geht um die Täter und es geht um die Opfer und es werden alle interviewt. Also das heißt, man hat nicht nur die Opfer, die natürlich fürchterliche, traurige, grausame Geschichten erzählen, wie sie selber oder ihre Familienmitglieder verschwunden sind, verschleppt wurden, vergewaltigt wurden, ermordet wurden, sondern man sieht auch die Täter sprechen, die dann erzählen, wie sich das für sie anfühlt, jemanden zu erschießen und wie das irgendwann zu einem Wettkampf wird und wie leer sie aber auch sind und wie sie eigentlich gar nicht mehr spüren, was sie da tun. Und dadurch, dass alle diese Masken tragen, es gibt am Anfang diesen schönen Satz, eins der Opfer sagt diesen Satz, we are all of the same human race. Also eigentlich, wir sind alles Menschen. Die, die wir Opfer sind, die wir Täter sind, wir sind alle, das sind wir. Wir haben das alle in uns und wir entscheiden uns, welchen Teil von dem Bösen und dem Guten, was in uns ist, wir leben wollen. Und deswegen hat dieser Film mich unheimlich beeindruckt. Es gibt noch einen anderen Film, den ich zum Beispiel auch ganz toll fand, Maman Colonel, ein Film aus dem Kongo. Da wird eine junge, so jung ist sie gar nicht, aber da wird auf jeden Fall eine Polizistin begleitet, die da in den Slums sich darum kümmert, Frauen und Kinder zu beschützen eigentlich. Die versucht, die vor sexuellen Übergriffen und vor Gewalt zu schützen. Und das ist auch so erschreckend. Ja, da sind kleine zweijährige, dreijährige Kinder, denen wird vorgeworfen, dass sie von Hexenmagie besessen sind. Die müssen sich, da kommt dann irgendeine Heilerin, die befiehlt denen, dass sie sich auf den Boden setzen müssen, so mit so Händen, die sie so nach oben halten müssen, als wenn sie beten. Und dann müssen die da teilweise 5 Tage sitzen, kriegen nichts zu essen. Und so wird ihnen dann der Teufel ausgetrieben, ja? Und daran glauben diese Leute, die glauben da wirklich dran.
Aline, ich merke wirklich, wie du mit dem Film auch verbunden bist, also wie sehr dich jeder einzelne Film, den ich offenbar gesehen habe, dann auch wirklich beeindruckt. Deshalb will ich jetzt gar nicht weiter dich ausfragen, nur eine allerletzte ganz kurze Frage. Angesichts dieser Leidenschaft, mit der du schon diese beiden Filme jetzt schilderst, war es eine schwere Entscheidung? Habt ihr lange diskutiert?
Es war eine sehr, 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 sehr schwere Entscheidung, ja. Und ich hätte auch sehr gerne 6 Filme ausgezeichnet.
Aber es wird einer sein, der morgen diesen renommierten Preis der Berlinale bekommt, eben den Amnesty International Preis, und mitentschieden hat darüber Aline Tetzel, die heute bei uns zu Gast war. Ganz herzlichen Dank, wir freuen uns auf deine nächsten Filme. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, vorhin hat ja unser Gastkritiker Tim uns die große Freude gemacht, Tim Selfie, schon mal eine Überleitung zu liefern zu dem Gespräch, was wir jetzt führen wollen. Er hat mich darüber geredet, wie es mit dem deutschen Kino aussieht, dass man mehr ans deutsche Kino glauben muss, dass aber auch wiederum mehr passieren muss. Also letztlich war es ja eigentlich schon so eine Art Plädoyer für das Genre-Kino, das er eben zu Recht schmerzlich vermisst. Schon im letzten Jahr lief ein Film, der genau das zum Thema hatte, der also die Lücken aufgezeigt hat, aber eben auch die Schätze, die verborgen sind, die vielleicht auch vergessen wurden. Denn es gab durchaus in Deutschland ja schon mal eine große Welle in den 60er Jahren, wo herrlich trashy, freche Genrefilme entstanden sind. Über all das kann man nochmal nachdenken, all das kann man nochmal besichtigen. Gewissermaßen im zweiten Teil jetzt, der Film, also Offene Wunde, deutscher Film im Forum der Berlinale. Freue mich sehr, dass er wieder bei uns ist. Der Schöpfer also zusammen mit Dominik Graf, also einem Mann, der nur wirklich Genrefilme machen kann, und zwar hervorragende Johannes F. Siebert. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Johannes.
Ja, schön, schön wieder hier sein zu dürfen.
Johannes, warum habt ihr beide, mein Dominik Graf hat auch viel zu tun, du auch, nochmal nachgelegt, denn es ist eine Riesenarbeit. 2 Stunden lang wahnsinnig viel Interviews, Dokumentarmaterial, das Originalmaterial sichten und schneiden. Also was war noch nicht erzählt?
Na, es ist auch immer noch nicht eine ganze Menge erzählt. Also wir haben beim letzten Teil nur festgestellt, dass wir hatten, als wir unsere Schnitte sozusagen zusammengelegt haben, 160 Minuten gehabt. Und haben dann gesagt, aber wir müssen auf 90 kommen und fanden eigentlich diese 70 Minuten, die rausfliegen, schade. Und haben dann aber nochmal weiter Interviews gedreht und haben jetzt auch wieder zu viel Material und haben gesagt, das müssen wir aber auch noch erzählen. Und es ist jetzt doch immer noch was hängen geblieben, wo man sagt, ausgeschöpft ist es noch nicht. Weil es gibt einfach wirklich wahnsinnig viele tolle, schöne Filme zu entdecken.
Gehen wir mal zurück in die 60er, als diese Welle losging. Die meisten Leute denken natürlich an das neue deutsche Kino, denken an Wenders und Schlöndorff und von mir ist Fassbinder, was ja alles gut und richtig ist. Aber dass es sozusagen darunter nochmal eine ganz andere Ebene gab von einem anarchistischen, chaotischen Kino, das wissen wenige Leute. Woran liegt denn das eigentlich?
Na, ich glaube, es ist einfach untergegangen, weil es von der Kritik auch nicht so wahrgenommen wurde damals und weil die Filme auch lange Zeit einfach mehr oder weniger nicht gespielt wurden und noch nicht erhältlich waren. Und die Filme sind eben sehr viel mehr vom amerikanischen Kino beeinflusst und nur noch von der französischen Nouvelle Vague viel eher sozusagen als jetzt von einem intellektuelleren Kino. Es ist auch mehr ein Kino, was sich auf Körper für Körper interessiert und auf Körper fokussiert ist.
Wo die Vorbilder wirklich deutlich zu spüren sind, auch im Western natürlich liegen unter anderem. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen, ein paar Helden. Also einer ist ja immer noch sehr aktiv, nämlich Klaus Lemke. Den sieht man natürlich immer noch und der kämpft immer noch.
Ja, Klaus Lemke natürlich ganz, ganz vorne an. Aber es gibt auch Leute wie Roger Fritz, den ich wirklich fand. Also der war für mich eine große Entdeckung schon im ersten Teil. Im zweiten ist es ganz bestimmt Jürgen Gosler mit seinen Afrika-Filmen, also den ich so auch für mich selber erstmal entdeckt habe. Und es ist aber auch zum Beispiel sowas wie so jemand wie Peter F. Brinkmann, den man mit Theo gegen den Rest der Welt, das war dann sein Kinofilm, aber dass der davor auch schon den Aufforderungen zum Tanz und sowas hatte, was einfach unglaublich schöne Filme sind.
Und es sind auch tolle Geschichten im Film, weil die sind natürlich auch Männer, die auch Frauen, wenige leider nur, aber die mit viel Selbstironie auch vom Scheitern erzählen und so. Also die werfen sich da auch bei dir nicht in die Brust oder ziehen, wie toll sie waren, sondern ich glaube so 50% des Charmes macht eben auch das Scheitern aus.
Ja, also und die Ehrlichkeit auch damit umzugehen, glaube ich. Also dass man auch wirklich sagen kann, wir haben das versucht und ja, so ganz gelungen ist es uns dann leider nicht so, weil da hat dann das Budget gefehlt oder das hat nicht gestimmt, aber die Offenheit ist, glaube ich, sehr schön und auch sehr berührend, dass man damit so umgehen kann.
Was sicherlich ein neues oder doch sehr starkes Element in diesem Film jetzt ist, ist dieser Brückenschlag in die USA rüber nach Hollywood. Also wir gehen sozusagen mit euch gemeinsam wieder den Gang durch das Genre-Kino, das es in Deutschland immer gab, zeigt aber eben in dem Falle auch, dass es dann eben in Hollywood eine enorme Bereicherung war, so eine Leute zu haben wie Petersen.
Ja, also im ersten Teil war ja sozusagen dieser Exodus einmal nach Italien, also warum da so viele Leute hingegangen sind, um da Genrefilme zu machen. Im zweiten Teil ist jetzt wirklich so dann der große Exodus nach Amerika, der zum einen natürlich, sag ich mal, durch den Zweiten Weltkrieg schon stattgefunden hat, also notgedrungen, dass die Leute fliehen mussten und emigrieren mussten, wodurch es da viel hin verschlagen hat, aber dass es dann praktisch nochmal so eine zweite Welle gab in den 70ern, wo die Leute einfach gemerkt haben, sie kommen ja auch produktionell an ihre Grenzen. Also sie können das, was sie machen wollen, nicht mehr hier wirklich umsetzen.
Jetzt könnte man ja fragen, die Talente waren da, sind auch zum Teil noch da. Warum klappt es nach wie vor nicht? Also euer Film endet ja nicht so pessimistisch, wie man jetzt denken könnte. Wir haben zum Beispiel so einen herrlichen Horrorfilm wie Der Nachtmahr, den ich auch wirklich sehr, sehr liebe. Und der zeigt, dass auch Leute in Deutschland Lust haben, kluges Genre-Kino zu machen. Horrorfilm.
Ja, es gibt ja auch vor dem Nachtmahr, so einer meiner Lieblinge ist Tattoo immer noch von Robert Schwenke, den ich nach wie vor toll finde. Es gibt auch, sag ich mal, dann auch noch Katze im Sack, auch Samurai, auch Antikörper. Das sind alles Filme sozusagen, wo, glaube ich, der Wunsch ja spürbar ist und wo auch das Publikum ja auch spürbar den Wunsch hat, diese Filme zu sehen. Also es gibt da ein Potenzial, so. Das glaube ich schon.
Was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Ich war ziemlich geschockt. Im Film heißt das auch mal, also mit dem Mauerfall war dann endgültig Schluss mit diesem trashigen, schönen Genre-Kino. Sind wir also Ossis auch noch daran schuld, ja, dass das also nicht mehr funktioniert?
Nein, ich glaube einfach nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung haben sich doch die Produktionsbedingungen so geändert, dass es, sag ich mal, ein sehr subventionierteres Kino geworden ist, was oft in sehr striktere und rigidere Formen gegossen wurde, was weniger freier zum Experiment ließ. Das ist einfach, glaube ich, wo man jetzt sagen muss, also dass auch so Filme wie Nachtmahr eben komplett ohne Förderung entstanden sind oder auch Harms, den ich auch toll fand wirklich, die aber dann auch wirklich mehr oder weniger in Selbstausbeutung und Eigenfinanzierung entstanden sind, was natürlich auch nicht der Weg sein kann. Aber ich glaube, da war einfach so ein genereller Anspruch, dass man sagte, so, wir müssen das alles neu organisieren. Und dadurch sind einfach ein paar Sachen so über Bord gegangen, wo man sagen könnte, na, da sollte ein bisschen mehr Mut vielleicht zum Experiment und zu mehr Vielfalt einfach da sein.
Vielleicht noch die Nachfrage, liegt das nicht auch doch, ich sage das hier im Radio ganz hemmungslos, am Fernsehen, also dass das Fernsehen einfach diese unglaubliche Übermacht hat inzwischen in der Kinoproduktion, natürlich auch Fernsehredakteure mit ihrer Ästhetik die Filme mitbestimmen?
Na, ich finde das vielspältig, sag ich mal, weil man sieht jetzt hier gerade im amerikanischen Fernsehen natürlich wieder, dass sie sich sehr viel mehr Experimente trauen. Also ich glaube, das Fernsehen ist da nicht unbedingt der Bremser. So. Also ich glaube nur sozusagen, dass auch da natürlich das erstmal sich umstellen muss, so, dass man auch merkt, die Leute wollen vielleicht auch was anderes sehen und haben auch Lust auf diese Experimente zu machen.
Lust macht euer Film übrigens auch, all diese Filme zu sehen, über die ihr da sprecht, diese Perlen zu heben. Ich würde sagen, es sind zum Teil auch dreckige Perlen, die wirklich Spaß machen. Der Film, Offene Wunde, deutscher Film, ist noch mal zu sehen im Forum der Berlinale, Publikumstag natürlich, und zwar am Sonntag um 19.30 Uhr im Kino Arsenal, also gleich hier im Filmhaus. Wirst du dabei sein nochmal, Johannes? Bist du dann noch?
Ja, auf jeden Fall. Dominik auch.
Und der Graf also auch dabei, dein Autor. Ihr beide zusammen habt an diesem Film gearbeitet und habt eben die Leute wiederum ins Rampenlicht geholt, die leider von der Filmgeschichte in die Ecke gedrängt wurden. Also dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst, Johannes F. Siebert. Dankeschön.
Gerne. Danke.
Meine, viele unserer Gäste, die heute zu uns kommen, kommen eigentlich von der größten, tollsten Party der Berlinale überhaupt. Der Teddy ist nämlich gerade im vollen Gange, auch mit einer Preisverleihung. Und wir sind sehr dankbar, dass die Leute sich dann doch aufraffen, sagen, wir kommen mal schnell her, fahren aber wieder zurück und werden hoffentlich auch noch heute lange weiterfeiern beim Teddy. Ich freue mich sehr, dass der Schöpfer des Films Mein wunderbares West-Berlin den Weg hier auch hergefunden hat, also zum Potsdamer Platz gekommen ist. Er ist ein Dauergast, kann man sagen. Noch gar nicht den Namen genannt, Jochen Hick, natürlich. Er ist Dauergast bei der Berlinale mit seinen Filmen. Dieses neue Werk hat einen sehr persönlichen Zugriff. Es geht ihm wirklich um eine verschwundene Insel. Man vergisst das ja manchmal. Man sagt, Ost-Berlin ist ganz anders. Aber West-Berlin gibt es ja in der Form, wie man es im Film sieht, eigentlich auch nicht mehr. Also ein Biotop, das da besichtigt wird, ein schwules Biotop mit vielen Zeitzeugen. Und das muss man auch wirklich so sagen. Das sind Männer, die haben zum Teil schon Bundesverdienstkreuze jetzt bekommen, was ein schönes, ironisches Detail in diesem Film ist. Der Mann allerdings jetzt mitgekommen ist, ist ein toller Modeschöpfer. Sieht selber auch übrigens klasse angezogen aus mit diesem wunderschönen gestreiften Jackett. Großartig. Der Mann hat wirklich Stil. Freue mich, Sie hatten das Bundesverdienstkreuz noch nicht, gemeinerweise. Kann aber noch passieren. Klaus Schumann, hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Das war mir jetzt doch leer.
Kann noch passieren. Jochen, aber erstmal, du schilderst das ja wirklich auch sehr persönlich und endest auch sehr persönlich, nämlich, dass du sagst, du kommst also aus der Provinz.
Na, nicht unbedingt aus der Provinz, aus Hamburg.
Naja.
Also früher hat man ja in Hamburg gesagt, Berlin ist die Vorstadt von Hamburg, aber das war vor dem Mauerfall und jetzt ist es natürlich umgekehrt und natürlich Hamburg hat einen extremen Exodus erlebt von allen möglichen Menschen, die alle nach Berlin gegangen sind. Aber dafür kann Hamburg jetzt auch nichts, aber es ist halt schwierig. Es ist schwierig.
Du bist aber damals, wir sind ja noch vor dem Mauerbau, bist damals in die Stadt gekommen. Warum eigentlich? Warum gerade jetzt Berlin? Hamburg ist ja, wie gesagt, auch nicht so schlecht.
Also ich wohne auch immer noch in Hamburg und wohne auch in Berlin und ich bin im Grunde wie die meisten Westdeutschen, auch viele Leute, die später nach Berlin gezogen sind, sind wir mit der Schule hergefahren. Da fuhr man dann eine Woche hierher und dann hat man dieses gesamte Programm durchlaufen, ist man Mauer hinten, Bernauer Straße, hat immer diese Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, es war alles irgendwie so, Checkpoint Charlie, man ist in das Runddorf, es gibt ja irgendwie so ein Lübars, glaube ich, im Norden gefahren und dann ist man ins Märkische Viertel und hat sich das alles angeschaut und wir haben auch so eine Szene im Film drin, wo praktisch eine Klasse dahin fährt und sie sagen, sie wollten sich mal die Slums von Kreuzberg anschauen, also so Schüler. Und das war eigentlich im Grunde, bevor jetzt mittlerweile Kreuzberg so mit die teuerste Gegend eigentlich ist, wenn man sich was kaufen möchte. So hat sich's geändert und der Film zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass man hat B-Movie gesehen, aber durchaus auch von der queeren, auch von der queeren Punk-Bewegung, von vielen Dingen, die auch aus diesem queeren Subkulturellen in Berlin kamen, eigentlich das diesen Ruf und auch dieses tolle Markenzeichen von Berlin geschaffen haben, was viele, die jetzt heute herziehen, überhaupt noch nachspüren wollen, was aber immer weniger wird.
Also B-Movie war der Dokumentarfilm, eben auch produziert vom RBB, wie auch deiner, nämlich über eben die Musikszene in West-Berlin. Und ich muss ja sagen, Klaus, also bei beiden Filmen, auch bei dem von Jochen jetzt wieder, dachte ich, wie runtergerockt war denn West-Berlin eigentlich zu der Zeit? Das sah überhaupt nicht besser aus als im Osten. Das hat man vielleicht auch vergessen. Also das war eine... steht für das elegante Berlin, aber dann frage ich dich...
Also wenn man ins Archiv geht, sieht man natürlich auch ganz viel Gruseliges, was da gebaut wurde und es ist ganz runtergekommen und ganze Straßenzüge, die verfallen waren, ähnlich wie es auch im Prenzlauer Berg, wo man auch nicht mehr investiert hat in diese alten Wohnungen. Und dann gibt's natürlich auch, wie wir ja wissen, überall in Berlin halt so 50er, 60er Jahre, also aber End 40er, 50er Wiederaufbauprogramm und manche Sachen wurden ja auch von den Amerikanern geschenkt, wie zum Beispiel manche Perlen der Architektur, wenn man es jetzt so Bikinihaus oder Schwangere Auster und so, aber man kann jetzt nicht so sagen, dass es jetzt immer besser war, aber man muss natürlich auch sagen, dass auch im Osten natürlich die hübscheren Sachen sind, natürlich auch irgendwie diese Kongresshalle in Mitte und solche Sachen eher, würde ich sagen.
Also der Film, und deshalb ist auch gut, finde ich, dass wir darüber nochmal reden, ist ja tatsächlich auch eine Geschichte des verschwundenen West-Berlins, also der Zeitgeist, aber natürlich ist es vor allem eine Geschichte des schwulen West-Berlins, Klaus. Und vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, in deinem Leben eben auch als toller Modezeichner, da sind fantastische Zeichnungen übrigens drin im Film. Also ich fand diese ganze Modebranche, die da auch mit so geschildert wird. Warum war Berlin für Schwule vielleicht eine bessere Stadt als andere Städte in Westdeutschland, wie man damals ja schon sagte?
Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es einfach eine Geschichte gibt dazu, dass ja also Schwulsein an sich in Berlin ja gar nicht so das dolle Ding gewesen ist, weil es aus den 20er, 30er Jahren eigentlich normal war. Also Chenou und so etwas, das kannte man dann schon. Ich bin als Lehrling von meinem Lehrchef mitgenommen worden zum Silvester. Dann gehen wir nochmal ins Chenou-Stündchen oder so etwas. Es war also nicht so, dass man sagen muss, Gott, wie furchtbar, gar nicht. Es gab ein lesbisches Lokal, das hieß dann bei Gerda, Greinauer Straße, weil das war ganz schick. Da sind also Schauspieler aufgetreten, da waren Pianisten, Journalisten und deshalb der Odemann hat da seine Gedichte vorgetragen. Das war ganz normal. Da sind also ganz Eheleute reingegangen, Schwule mit ihrem Freund, Mütter und die Schwulen mit den Müttern natürlich auch. Die wollten ja den Müttern auch mal was zeigen, wie denn das so geht jetzt mal. Ich meine natürlich diskret jetzt mal und ohne den Papi natürlich auch, ne? Und somit ist natürlich also dieses schwule Leben eigentlich so, ja, einfach so en passant so mitgelaufen. Also ich empfand mich jetzt auch persönlich nicht so, jetzt bin ich aber nun schwul, ja, gar nicht, sondern ich habe einfach das Leben gelebt, was also hier überall da gelebt worden ist und das war dann eben so und ich fand einfach Männer schöner als Frauen und das hat mir einfach mehr gefallen und es klappte ja auch wunderbar bis heute, möchte ich mal so sagen. Also ich habe da gar keine Probleme, hoffentlich Sie auch nicht.
Ganz bestimmt nicht. Jochen, das ist schwer, diesen Film überhaupt auf den Punkt zu bekommen, weil du wirklich über Jahrzehnte hinweg erzählst und natürlich hat sich auch die schwule Szene und das Leben für Schwule sehr verändert. Aber vielleicht kannst du doch mal schildern, welchen Weg du da gehst, also wie du versucht hast, eben auch diese Geschichte zu erzählen.
Also natürlich auch parallel zu der Zeit, wo er im Chenu war, gab es natürlich auch Paragraph 175. Der wurde ja auch erst 1979 erstmal reformiert und es ist natürlich immer die Frage, wem passiert was und wem passiert nichts. Das ist ja genauso auch wie es damals in der DDR war. Es gibt immer manche Leute, für die ist es ganz schwierig und denen passiert viel und anderen vielleicht auch weniger. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, Westdeutschland und West-Berlin sind 50.000 verurteilt worden nach dem Krieg mit dem praktisch unveränderten Paragraph 175. Und das gab es in Berlin genauso. Es gibt auch in Berlin praktisch bis heute noch keinen Zeitzeugen, der vor der Kamera sprechen will. Also es gibt ein paar aus ehemaligem Westdeutschland über die Geschichte, dass er zum Beispiel verurteilt wurde. Also wir versuchen praktisch also von den 50er Jahren zu kommen, aber auch zu zeigen, dass in den 50er Jahren genauso viel los war wie heute, weil man ja immer denkt, hoch, 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 die armen 50er Jahre hatten die denn keinen Sex und die Leute hatten ja immer viel Sex gehabt. Und die Schwulen haben sich ja auch immer darum bemüht, auch ihre Orte zu finden, ihre Sachen zu machen und wir haben es auch wirklich auf die Schwulen begrenzt, weil es so viel war, es wäre jetzt absurd gewesen, jetzt noch ein lesbisches oder ein Transleben. Also die sind alle angeteasert, aber wir bleiben eben hierbei. Und die zweite Phase ist dann natürlich die homosexuelle Aktion West-Berlin. Also wo man eigentlich auch ein bisschen so die Schwulenbewegung Deutschlands oder diese ganze Entwicklung eigentlich in diesem Film, in diesem Spiegel von Berlin sehen kann. Was nicht heißt, dass es Sachen in Bremen, Münster, Hamburg genauso gegeben hat, aber wir konzentrieren uns auf Berlin. Und da gibt es eben halt diese, und das ist ganz toll, dass es da Filmmaterial drüber gab, Super 8 Material, was jemand mitgedreht hat über Picketings, also über praktisch Straßenstände, die sie zu Paragraph 175 vor dem Kanzler hatten oder wie sie das erste Mal marschiert sind durch Tauen ziehen, wie die Lehrer Papiertüten auf ihren Köpfen hatten, weil sie Angst hatten, sie werden ansonsten irgendwie entlassen. Also verschiedenste Sachen, die sind halt immer so drin und es geht natürlich dann auch weiter in die 80er und irgendwann ist dann halt auch Schluss, aber man kriegt auch viel vom Nachtleben mit. Also wenn man jetzt sagt, vielleicht heute ist das Berghain so die Sache, die man geht für ein schwules Publikum auch, was wirklich auch so exzessiv feiern und tanzen möchte, dann war das vielleicht früher das Metropol, an das sich auch ganz wenige erinnern. Das war am Nollendorfplatz und da haben wir irgendwie auch Westbam im Film, der eigentlich so beschreibt, dass er da das erste Mal aus Münster herkommt und dann nur durch Zufall vom Dschungel, wo er sagt, da wurde immer nur das Lieblingslied gespielt, da haben wir auch so einen kleinen Teil, also praktisch dann ankommt im Metropol und letztendlich im Metropol das erste Mal so sieht, dass so eine Musikwelle getragen wird. Also
Das fand ich mir ganz besonders interessant. Also sagen Punk zum Beispiel auch eben mit schwulen Quellen, Techno, schwule Quelle, wenn man so will, im Westbam. Das fand ich total interessant. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein historischer Film, Klaus. Und ich frage mich, wenn du das jetzt so siehst, plötzlich seid ihr also Zeitzeugen. Rosa von Braun ist natürlich drin, Wieland Speck, der Chef des Panorama, Leute wie Romy Haag. Du siehst jetzt sozusagen das eigene Leben so in Filmform abgerundet. Und wie geht's dir da?
Nein, gar nicht so dolle eigentlich, ja. Also das ist dann so konzentriert auf einmal so auf 90 Minuten und mir wurde schon so ein bisschen weh und so ein bisschen warm ums Herz rum. Ich wusste nicht so ganz genau, dass man so ein Leben so ganz schnell so sehen kann und es auch noch, denn zu jeder kleinen Geschichte, die man im Film ja sieht, passiert ja eine kleine Geschichte. Also die Synapsen funktionieren ja. Und wenn Sie ein Foto sehen oder eine kleine Geschichte erzählen, dann passiert ja da eigentlich was. Also einfach mal so, es hat mich schon sehr angegriffen, möchte ich mal so sagen. Es geht ans Herz, ja.
Das glaube ich dir gerne. Und das wäre auch nochmal, glaube ich, eine wichtige Frage am Schluss, Jochen. Zum einen, nimmst du dich stärker zurück, als man vielleicht vermutet? Also am Anfang und am Ende sprichst du von dir. Ansonsten sind es wirklich die Protagonisten, die für dich wichtig sind. Und du raust das auch manchmal auf. Also es ist nicht nur eine mythische Beschreibung dieses tollen Westberlins, sondern es gibt durchaus jetzt auch Herren, die sagen, also ich hätte eigentlich ganz gern ein mäßigeres oder sagen wir ein normaleres, familiäres, schwules Leben geführt, aber ihr wart ja immer ständig auf Partys und so. Also es gibt da durchaus auch unter den Protagonisten Streit, auch in der Bewertung des Politischen. Manche sagen, es war ganz sinnlos, was wir gemacht haben. Es kam alles von außen, der Erfolg. Also du hast diese Konflikte schon ganz bewusst mit reingenommen.
Also es ist ja so, dass ja schwule, lesbische, Transgeschichte, da hat ja niemand sich die Mühe gemacht, irgendwas hier aufzuschreiben. Also es gibt ja weder Statistiken noch sonst was, also es sei denn vielleicht von den Nazis. Und insofern gibt es unglaublich viel Oral History. Und Oral History, da habe ich mich ja viel mit beschäftigt in den letzten Jahren, auch bei Out in Ostberlin, hat ja immer so den Vorteil, ist natürlich die Person, die das sagt, aber man weiß ja auch manchmal, wenn man mit Menschen 4 oder 5 Mal spricht, ich meine, selbst ich würde mich an viele Dinge nicht mehr so präzise erinnern. Und wir haben auch versucht, dieses mit reinzunehmen. A, wie relativiert sich Geschichte? Wie betrachtet man, wenn man jetzt zum Beispiel in der homosexuellen Aktion West-Berlin damals war, in die ganzen K-Gruppen, also es war ja bei den Schwulen genauso, die waren in der SEW, die waren bei den Trotzkisten, die waren in der KPD, DKP, alle möglichen Dinge gab es ja da auch. Und was hat sich da verändert? Wie bewertet man das jetzt? Wie bewertet man auch Dinge wie freie Liebe? Weil ich meine, es gab ja auch damals schon diesen Zwang, dass man natürlich irgendwie nicht unbedingt jetzt eine Zweierbeziehung war jetzt nicht so geil oder so toll. Und auch Eifersucht zu zeigen, war natürlich das Allerspießigste gewesen. Und dann ist es natürlich schon auch interessant, wie Leute letztendlich damit gelebt haben. Also es gibt eigentlich eine Sache, die haben wir leider nicht im Film. Die war eigentlich für mich irgendwie sehr lustig, aber das wäre halt einfach nur eine Erzählung gewesen. Also einer der Protagonisten sagt natürlich auch im Film, also schon die besser ausgesehen haben, die hatten immer mehr Sex. Also ich finde, wenn ich mich manchmal so irgendwie so rumschaue, finde ich das gar nicht so unbedingt. Also ich finde auch, dass Leute, die nicht per se so gut aussehen, auch viel Sex haben. Also aber er fand das halt immer und er war eben mit einem befreundet, der irre viel Erfolg hatte. Und sie haben dann halt auch gesagt, okay, dann ist praktisch dieses körperliche Kapital ist praktisch auch ein Kapital. Und wie können wir denn das überwinden? Und da wurde eine Gruppe gegründet, in der dann jeder mit jedem Sex haben musste, auch wenn er ihn nicht mal attraktiv oder sonst was fand. Und es gab halt einfach irre Sachen, die muss man einfach sich auch erstmal wieder überlegen, weil irgendwie die gehen natürlich auch an die Grundfesten, mit denen wir auch heute irgendwie zu tun haben, bei einer Kommerzialisierung von ganz vielen Sachen, auch Kommerzialisierung von schwulen Leben.
Ja, CSD zum Beispiel, ein gutes Stichwort dafür. Diese Geschichte kommt dann auf die DVD auf jeden Fall, also die ist jetzt im Film nicht drin, aber wir haben sie exklusiv jetzt hier schon mal ergänzend gehört, Jochen. Dafür auch ganz herzlichen Dank. Der Film, also eben co-produziert vom RBB, kommt im Sommer dann auch ins Kino, dann reden wir auch nochmal in aller Ruhe drüber. Natürlich dann auch bei uns auf Radio 1. Der Film Ein wunderbares West-Berlin, also Sie haben es gemerkt, eine wunderbare Überblendung eben auch von politischem und ganz privaten Geschichten. Klaus und Jochen, euch herzlichen Dank, dass ihr extra hergekommen seid. Natürlich noch eine tolle Party. Wir haben Teddy. Danke euch. Morgen läuft er um 22.30 Uhr im Cinestar drüben am Potsdamer Platz. Noch ein einziges Mal vor dem Kinostart. Ja, zum Schluss wollen wir wiederum über eine Perle reden. Das machen wir immer am Ende der Sendung. Und das passt jetzt natürlich erstmal fantastisch. Wir haben ja gerade geredet über Mein wunderbares West-Berlin, also dieser Blick eben auf das schwule, das queere West-Berlin. Dann dürfen wir jetzt an dieser Stelle schon mal verkünden, wer bester Spielfilm geworden ist. Also wer den Teddy bekommen hat, nämlich einen Film, den wir hier auch hier gemeinsam sehr schön gefeiert haben mit wunderbaren Darstellern. Das ist Die fantastische Frau, also der Film aus Chile über die Transfrau, die wiederum einen wunderbaren Mann hat, der dann stirbt und die kämpft um ihr Recht, um Trauer, also um in der Wohnung zu bleiben, um überhaupt dieses Recht annehmen zu können, weil die Familie des Verstorbenen sie ja nicht akzeptiert als die Partnerin. Also wir freuen uns sehr, Teddy, für diesen sehr schönen Film aus Chile. Sebastian Lelio, bereits ein schöner Erfolg für ihn. Ja, er wird es hören, bin mir ganz sicher. Er wird es erfahren. Sebastian Lelio hat ja hier bereits schon mal den Silbernen Bären bekommen, beziehungsweise eine Hauptdarstellerin damals für den Film...
Gloria.
Claudia, genau. Und Gloria, und sie hieß Pauline Garcia, glaube ich. Eine fantastische Schauspielerin. Also jetzt hat er auch noch einen Teddy für diesen Film. Wir bleiben auch in Chile, was ja, das sollte man nicht vergessen, ein sehr faszinierendes Filmland ist. Wir haben immer wieder aufregende Filme von dort und inzwischen sogar einen international sehr erfolgreichen Regisseur, nämlich Pablo Larraín, der den Film über Jackie gemacht hat, über Pablo Neruda. Und es läuft hier im Forum der Berlinale ein Film, der nun wirklich zu den merkwürdigsten Arbeiten gehört, die ich hier gesehen habe, wo ich auch lange überlegt habe, was ist das jetzt? Ein Dokumentarfilm? Ein Spielfilm? Ist das eine wahre Geschichte? Auf jeden Fall ist es eine geschlossene Welt. Casa Rochelle heißt dieser Film, führt uns eben nach Chile. Ein Film von Camila José Donoso. Und ich freue mich jetzt sehr, dass unser Fachmann für das spanischsprachige Kino, also wann immer Sie Radio 1 hören, wir stellen einen Film vor aus Spanien oder Lateinamerika, oder wir haben Gäste da, die übersetzt werden müssen, ist es immer Wolfgang Hammendorf, den ich erstmal herzlich grüße. Absoluter Spezialist. Wenn Sie irgendwas wissen wollen über das Kino aus diesen Ländern, fragen Sie ihn am besten heute noch. Wolfgang, du hast diesen Film ja auch angesehen für uns und kannst uns vielleicht erstmal sagen, was ist das für eine geschlossene Welt, also diese Casa Rochelle?
Es ist ein eigenartiges Haus, ist aber übrigens kein spielt nicht in Chile, das ist Mexiko. Es ist eine chilenische Regisseurin, die in Mexiko gearbeitet hat und hat dieses Haus gefunden, ja, wo ganz eigenartige Geschlechtsumwandlungen stattfinden. Verheiratete Männer kommen dahin, verkleiden sich als Frauen. Es sind aber auch, und die waren ja auch hier jetzt auf der Berlinale, die Frauen, die eben da, also Männer, die Frauen sind und immer eigentlich in diesem Haus dann auch arbeiten und leben. Und es ist eine sehr, also man fühlt sich ganz, ganz wunderlich, weil es natürlich auch Biografien sind, die außerhalb ihres ganz normales Familienleben haben. Die Familien wissen auch gar nichts davon. Und das hat die Regisseurin so einen ganz, ganz eigenartigen Mikrokosmos verdichtet, den ich sehr, hatte was ganz, ganz Seltsames, weil es eben auch so, es ist kein Dokumentarfilm, wie man sich das vielleicht so...
Das wäre jetzt die Frage. Ich habe das bis zum Schluss eigentlich nicht richtig rausbekommen. Also man sieht am Anfang irgendwie sehr, sehr lange, also sie lässt sich auch alle Zeit der Welt, sieht man, wie sich so ein Mann verwandelt, wie er sich schminkt, wie er Wimpern anklebt, wie er das Kleid dann anzieht und so. Und das dauert, glaube ich, fast 20 Minuten bei einem Film, der gar nicht so lang ist. Der ist sicherlich echt, dachte ich mir. Aber die Leute, die dann auftauchen, also auch die Gäste dort in dieser Bar und so, sind möglicherweise gecastet?
Ja, also ich glaube, die was die Regisseurin mir erzählt hat, sind die Leute, die in der Bar dauernd sind, die sind echt, die auch hier in Berlin sind, die sind echt. Aber die Biografien jetzt von den Familienvätern, die jetzt wirklich noch ein ganz bürgerliches Leben außerhalb haben, das hat sie mit Schauspielern nachinszeniert. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr interessant dann auch, diese Mischung, weil das funktioniert ja auch ganz, ganz glaubwürdig so. Ne?
Das hat was sehr Anrührendes, weil irgendwie ist das auch so eine Insel der Seligen, aber eben auch so außerhalb der Zeit und der Realität. Also das, was draußen passiert, das dringt weder in diesen Saal hinein, noch übrigens in diesen Film hinein. Also sie bleibt ja konsequent da drin. War das auch so ein Konzept zu sagen, ich erzähle von Menschen, die im Prinzip ja wahrscheinlich nur auf diesen wenigen Quadratmetern frei sein können?
Ja, es war ja ein Konzept und deswegen ist natürlich schon ein Unterschied, ob dieses Haus in Chile steht, wo es ein relativ ruhiges, stabiles Land ist, oder in Mexiko, wo natürlich außerhalb sehr viele, das heißt, der Film in Mexiko, wenn der so gesehen wird, denkt sich natürlich jeder das dazu, was draußen stattfindet. Und es ist natürlich ein wesentlich gewalttätigeres Umfeld, auch eine gewalttätigere Gesellschaft. Ne?
Das erinnert manchmal auch so an Fassbinder, nicht? Also gerade seine letzten Arbeiten so nicht, also auch dieses Stillstehen von Zeit, dass man da eben in Ruhe zusehen kann. Trotzdem ist sie eine chilenische Filmemacherin, kommt aus dieser Welle. Wie wirst du die erklären? Das ist doch für mich ganz erstaunlich, dass auch ein kleines Land, übrigens wie Argentinien, was ein großes Land ist, aber eben doch so viele interessante Talente hervorbringt und so eigenwillige Handschriften, so wie diese.
Also Chile ist unglaublich. Also wir haben diesen Wettbewerbsfilm, der wirklich sehr, sehr gelungen war, und Mujer Fantastica. Aber auch im Panorama dieser Dokumentarfilm über eine junge Filmemacherin, die quasi dokumentiert, wie sie herauskriegt, dass ihre Tante, ihre geliebte Tante, bei der DINA gearbeitet hat, bei Pinochets Geheimdienst eigentlich, also richtig auch Leute gefoltert hat. Und dieser Prozess, den zeigt die Filmemacherin in diesem, also bis zum Schluss, wo sie dann wirklich so ein eingefrorenes Skype-Bild von ihrer schreienden Tante, die sagt, du musst mir doch zumindest glauben, sagt, jetzt glaube ich auch, dass sie das gemacht hat. Also diese Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Gesellschaft. In La Mujer Fantástica, Una Mujer Fantástica ist das ja auch so. Man hat ja diese Gewalttätigkeit, die in Chile sicherlich ganz anders unterdrückt ist als in Mexiko, aber die ist ja trotzdem da. Also die Protagonistin wird ja angegriffen, wird ja von der Familie attackiert. Ja. Und das ist schon sehr ein ganz starkes Motiv, auch in chilenischen Filmen, auch bei Pablo Larraín natürlich auch. Ne?
Der Film über Neruda läuft, glaube ich, nächste Woche dann auch schon an. Neruda, also ist auch kein normales Biopic, sondern eine Fantasie über diesen Dichter, der sich selber auch versucht hat, über sein eigenes Leben ständig neue Legenden zu erfinden. Auch ein faszinierendes Werk. Ne?
Und eben auch in der Zeit, wo in Chile, das war jetzt in den 40er Jahren, wo dann halt auch die Kommunistische Partei verboten war und Neruda wirklich wirklich schon als bekannter Schriftsteller verfolgt wurde durch das ganze, durch das ganze Land. Also das ist ein sehr, sehr beeindruckender Film, eben weil es auch ein bisschen spielt mit dieser, ja, Schulbuchlegende, die Neruda natürlich auch in Chile ist als, ja.
Wir haben ja schon Rumänien heute gefeiert als das ganz besondere europäische Filmwunderland. Chile ist es ohne Frage für Lateinamerika. Der Film, also Casa Rochelle, erzählt von einer seltsamen, aber auch sehr beglückenden Gemeinschaft von Menschen, die eben dort sein können, der sie wirklich sind. Dir ganz herzlichen Dank, Wolfgang Hamloff, war das? Tolle Analyse wiederum, bester Kenner, sage ich nochmal. Und wir sind für heute auch fertig, freuen uns auf morgen, holen richtig tief Luft. Also ab 21 Uhr sind wir dann hier, kommen Sie rechtzeitig, sage ich mal, weil der Abend ist dann meistens noch voller als heute. Also da kommen viele Leute natürlich her und wir werden versuchen, so viele Gewinner und Gewinnerinnen herzubekommen, wie überhaupt möglich. Da gibt es eine ganz ausgeklügelte Strategie, da gehen unsere besten, auch am besten aussehenden, sage ich auch ganz offen, freundlichsten Kollegen hin und versuchen eben die Gewinner hierher zu schleifen. Das ist seit vielen Jahren eingespielt und hat bis jetzt immer geklappt und wird sicherlich auch morgen klappen. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren, freue mich auf Sie dann morgen. Dankeschön. Tschüss.